Nach Elder Hales Worten singt der Chor das Lied Für gütiges Licht. Die Leitung hat Don Keaton und die Begleitung an der Orgel übernimmt Amy Carruth. Das Schlussgebet spricht dann Courtney Judd. Ich freue mich, Ihnen nun den heutigen Sprecher vorstellen zu dürfen. Elder Robert D. Hales wurde im April 1994 als Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, berufen. Zuvor war er präsidierender Bischof der Kirche, Assistent des Kollegiums der Zwölf Apostel und ein Mitglied des ersten Kollegiums der 70er. Elder Hales war außerdem Regionalrepräsentant, Präsident der England-Mission London, Ratgeber in einer Pfahlpräsidentschaft, Bischof und Hoher Rat. Elder Hales ist in New York geboren und aufgewachsen. Meistens verbrachte er den Sommer bei Angehörigen in Utah. Elder Hales machte seinen Schulabschluss in Long Island, New York, und schloss ein Studium an der Universität von Utah ab. Er diente als Jagdflieger in der US-Luftwaffe. Elder Hales besitzt einen MBA-Abschluss der Harvard-Universität und war vor seiner Vollzeittätigkeit für die Kirche bei mehreren Firmen im In- und Ausland in leitender Stellung beschäftigt. Elder Hales und seine Frau haben 2 Söhne, 9 Enkelkinder und 3 Urenkel. Elder Hales.
What a joy it is to be with you tonight.
Es ist eine Freude, heute Abend bei Ihnen zu sein und Ihnen Zeugnis vom wiederhergestellten Evangelium Jesu Christi zu geben. Ich bin dankbar für die Grundsätze des Evangeliums, die unseren Blick auf die Ewigkeit richten und uns zeigen, wie wir in diesem und im künftigen Leben Freude finden können. Nachdem ich im Salt Lake Temple als Assistent des Kollegiums der 12 Apostel eingesetzt worden war, trat Elder Luke Grant Richards, der mir im Alter 46 Jahre voraus war, zu mir, legte seine Arme um mich und flüsterte mir ins Ohr: Ach, wie gern wäre ich doch wieder ein Junge und hätte noch mein ganzes Leben vor mir. Ich erzähle Ihnen das deshalb, weil ich heute Abend so zu Ihnen sprechen werde, als wären Sie etwas jünger, als Sie meinen. Und wieder ein Junge sein? Ich war doch immerhin 42. Wenn ich Ihnen nun in die Augen schaue, liebe Brüder und Schwestern, sehe ich die Jugend Zions vor mir. Sie sind ein königliches Heer von edler Herkunft. Sie sind ein leuchtendes Beispiel für zukünftige Generationen. In einem Kirchenlied heißt es: Soll die Jugend Zions zittern? Nein, standhaft und treu sei stets unser Stand. Heute Abend möchte ich gerne darüber sprechen, wie man es schafft, stets standhaft und treu zu sein. Meiner Ansicht nach können wir nur treu in dem Glauben stehen, wenn wir in unserem Leben in geistiger Hinsicht hohes Gelände anstreben und erreichen. Was versteht man unter hohem Gelände? Es ist interessant, dass Propheten aller Evangeliumszeiten auf den Gipfeln der Berge nach Inspiration getrachtet haben. Mose zum Beispiel sah Gott von Angesicht zu Angesicht auf einem überaus hohen Berg. Nephi stieg auf den Berg und rief den Herrn an. Der Bruder Jareds sah auf dem Berg Schelem den vorirdischen Christus, ein höchst heiliges Ereignis. Jesaja und Micha, Propheten im Alten Testament, prophezeiten, dass am Ende der Tage der Berg mit dem Haus des Herrn fest gegründet steht, als höchster der Berge. Auch der Heiland selbst ging oft in die Berge, um geistige Führung zu erlangen und seine Jünger zu lehren. Christus wurde auf einem hohen Berg vor Petrus, Jakobus und Johannes verklärt. Eine der größten Reden aller Zeiten, die wir unter dem Namen Seligpreisung kennen, ist Bestandteil der wunderbaren Bergpredigt. Ein anderes Mal stieg der Erretter auf einen Berg oberhalb des Sees von Galiläa. Er segnete die Menschenmenge, die sich versammelte, und heilte diejenigen, die litten. Auf solch einem Gelände erhielten die Propheten vor alters und der Herr selbst Führung und Kraft, die Gebote zu halten und anderen zu dienen. In geistiger Hinsicht hohes Gelände anzustreben bedeutet, dass man sich über die Welt und über Versuchung erhebt und dem Herrn nachfolgt. Heute Abend möchte ich über eine besondere Begebenheit aus den Heiligen Schriften sprechen, die erkennen lässt, wie wichtig es ist, hohes Gelände anzustreben und dort zu bleiben. Das wird im Buch Mormon am Beispiel Lehontis deutlich, der uns eine wichtige Lektion darüber erteilt, wie man hohes Gelände anstrebt und sich dort hält. Lehonti führte seine Gefolgschaft zu einem Ort, der hoch auf einem Berg lag, und baute eine Festung, die Sicherheit und Schutz gewährte. Der König der Lamaniten schickte sein Heer, das von dem abtrünnigen Nephiten Amalekia angeführt wurde, aus, um Lehonti und sein Volk zu unterwerfen. Aber Amalekia war sehr durchtrieben darin, Böses zu tun. Und es war seine Absicht, die Gunst der Heere der Lamaniten zu gewinnen, damit er den König entthronen und das Reich selbst in Besitz nehmen könne. Dreimal sandte Amalekia Lehonti eine Botschaft, worin er ihn aufforderte, ins Tal herabzukommen, um mit ihm zu sprechen. Dreimal weigerte sich Lehonti, das sichere, hohe Gelände zu verlassen. Aber Amalekia war hartnäckig. Er machte Lehonti, wie wir heute sagen würden, ein Angebot, das dieser nicht ablehnen konnte. Als Amalekia sich Lehontis Lager zum vierten Mal näherte, sagte Lehonti in etwa: Komm einfach aus deiner Festung heraus und bring deine Wachen mit, und ich werde den Berg hinaufkommen und dich dort treffen. Dieses Mal ging Lehonti auf Amalekias Einladung ein und verließ die Sicherheit des Berggipfels. Nun legte Amalekia seinen verschlagenen Plan vor und führte Lehonti mit der Aussicht auf den Sieg und Macht in Versuchung. Er forderte Lehonti auf, mitten in der Nacht mit seinen Männern vom Berg herabzukommen und das Heer der Lamaniten zu umzingeln, während alle schliefen. Amalekia versprach, dass er sich Lehonti ergeben und ihm den Oberbefehl über das gesamte lamanitische Heer übertragen würde, sofern Lehonti ihn zu seinem Stellvertreter machte. Der Plan wurde genauso ausgeführt, wie Amalekia ihn dargestellt hatte. Das lamanitische Heer ergab sich und Lehonti wurde der Anführer. Aber dann verlasste Amalekia seine Diener, Lehonti langsam zu vergiften. Nach Lehontis Tod übernahm Amalekia den Oberbefehl über beide Heere, schwang sich zum Herrscher über Lehontis Volk auf und kehrte siegreich zum König der Lamaniten zurück. Daraufhin vollendete Amalekia seinen bösen Plan. Er brachte den König um und wurde Herrscher der Lamaniten. Wie übertragen wir dies nun auf unser Leben? Amalekias Betrug zeigt, wie der Satan in unserem Leben wirkt. Seine Versuchungen sind eine ständige Aufforderung, unser hohes Gelände und die geistige Sicherheit zu verlassen. Und er wartet voller Geduld darauf, dass wir seinen Verlockungen nachgeben. Lehonti ging auf den ersten Boten nicht ein, auf den zweiten nicht und auch nicht auf den dritten. Aber beim vierten Mal trat er nur einen kleinen Schritt aus der Sicherheit, die ihm das hohe Gelände bot, heraus und erlag den falschen Versprechungen von Ruhm und Macht. Natürlich folgte Lehontis Tod nicht unmittelbar. Vielleicht rühmte er sich einige Tage lang seines Ranges als Oberbefehlshaber des lamentischen Heeres. Und wahrscheinlich dachte er auch, dass es sich gelohnt hatte, die Bergfestung zu verlassen. Aber so wie beim Verrat Amalekias sind auch die Verlockungen des Satans stets kurzfristiger Natur und voller Gift. Immer wenn wir das hohe Gelände verlassen, erliegen wir einer geistigen Krankheit. Warum müssen wir nun auf hohem Gelände bleiben? Verstehen Sie, warum es so wichtig ist, auf höherem Gelände zu bleiben, so wie der Erretter seine Jünger aufforderte, ihm auf einen Berg zu folgen, damit er sie mit Priestertumsvollmacht ausstatten konnte, lädt er uns, seine heutigen Jünger, ein, zu ihm zu kommen. Wer diese Einladung annimmt, empfängt Segnungen, die nirgendwo sonst zu haben sind. In diesem Leben werden wir ständig geprüft und erprobt, damit sich erweist, ob wir die Gebote Gottes halten. Aber alle Prüfungen dieser Bewährungszeit, die wir Erdenleben nennen, dienen dazu, uns stärker zu machen, nicht dazu, uns nach unten zu ziehen und zu Fall zu bringen. Der Herr sagte dem Propheten Joseph Smith, dies alles wird dir Erfahrung bringen und dir zum Guten dienen. Dein Ungemach und deine Bedrängnisse werden nur einen kleinen Augenblick dauern. Und dann, wenn du gut darin ausharrst, wird Gott dich in der Höhe erhöhen. Manchmal vergessen wir, wer wir sind. Wir sind Kinder Gottes und wir streben nach der Erhöhung. Wir wollen ewig auf höchstem Gelände leben, in der Gegenwart von Gott Vater und Jesus Christus, was wir als Erhöhung bezeichnen. Leider bringen wir uns manchmal wie Lehonti in eine verfängliche Lage, indem wir es vorziehen, aus der Sicherheit, die uns das Halten der Gebote bietet, nur einen kleinen Schritt herauszutreten. Dadurch werden wir anfällig für den Satan und die Verlockungen der Welt. Es ist wichtig, dass wir gemeinsam auf höherem Gelände bleiben. Bedenken Sie auch, dass Lehonti nicht der Einzige war, der unter den Folgen seiner Entscheidungen zu leiden hatte. Wie oft denken wir doch, wenn wir unseren Maßstab lockern, ich schade doch nur mir selbst. Aber in Wirklichkeit sind auch viele andere darauf angewiesen, dass wir gehorsam, würdig, treu und keusch sind. Denken Sie nur an unsere Freunde, unsere Eltern, unsere Brüder und Schwestern und vor allem an unseren Partner für die Ewigkeit und unsere Kinder. Auch wenn Sie noch nicht verheiratet sind, und ich sage bewusst noch nicht, Ihr zukünftiger Ehepartner und Ihre zukünftigen Kinder haben ein Interesse daran, dass Sie in geistiger Hinsicht wohlauf sind. Die Entscheidungen, die Sie jetzt treffen, können dafür maßgebend sein, ob Sie Ihre in der Zukunft würdig sind oder nicht. Ich möchte kurz ansprechen, dass der eine oder andere vielleicht nicht heiraten wird. Ihnen möchte ich sagen, am wichtigsten ist, dass Sie daran denken, auf hohem Gelände zu bleiben und dass Sie stets würdig sind. Uns wird ja gesagt, dass es in der Ewigkeit, die vor uns liegt, viele Segnungen gibt, auf die Sie ein Anrecht haben. Also lassen Sie sich nicht entmutigen. Das Wichtigste ist, in geistiger Hinsicht würdig und treu auf dem hohen Gelände zu bleiben. Als Lehonti aus seiner Festung heraustrat und der Versuchung erlag, mussten alle Angehörigen seines Volkes darunter leiden. Amalekia führte sie wieder in Gefangenschaft und später wurden viele von ihnen in der Schlacht getötet. Als bekehrte Nachfolger des Erlösers haben wir den Auftrag, unsere Mitmenschen zu stärken. Wir begeben uns nicht nur auf hohes Gelände, um uns selbst vor dem Widersacher zu retten, sondern auch, um andere emporzuheben und in Sicherheit zu bringen. Gute Freunde sorgen dafür, dass wir auf hohem Gelände bleiben. Gute Freunde stärken uns und helfen uns, die Gebote zu halten, wenn wir mit ihnen zusammen sind. Wahre Freunde zwingen uns nicht, zwischen ihren Wegen und den Wegen Gottes zu wählen. Wenn ihre jetzigen Freunde sie vom engen und schmalen Pfad und vom hohen Gelände wegführen, halten sie sich ab sofort fern von ihnen. Lassen Sie nicht zu, dass der Spott derjenigen, die sich für das große und geräumige Gebäude entschieden haben, Sie so beschämt, dass Sie Ihre geistige Sicherheit verlassen. Suchen Sie sich Ihre Freunde sorgfältig aus. Als ich ein kleiner Junge war, nahm ich meine Mutter, die eine hervorragende Lehrerin war, mit zu einem Teich, wo wir die Schwäne mit Brot fütterten. Sie sagte immer zu mir, siehst du unter diesen schönen, friedlichen Schwänen Geier? Oder andere Raubvögel? Es gibt hier nur Schwäne, weil sich Vögel mit gleichem Gefieder immer zueinander gesellen. Die Botschaft war einfach. In Ihren Freunden spiegelt sich wider, was für eine Sorte Mensch Sie sind und mit wem Sie gern zusammen sind. Letztendlich werden Sie Ihren Partner für die Ewigkeit aus Ihrem Freundeskreis auswählen. Und es sind Ihre Freunde, die Ihnen helfen, auf dem engen und schmalen Pfad zu bleiben und standhaft und treu zu sein. Gleichzeitig müssen wir uns fragen, was für ein Freund bin ich? Geben Sie gutes Beispiel. Seien Sie der Welt ein Licht und führen und leiten Sie Ihre Mitmenschen auf den Pfad der Rechtschaffenheit. Sie sind darauf angewiesen, dass Sie sie erbauen und stärken. Auf hohem Gelände zu bleiben erfordert den Wunsch dazu und Glauben. Wie gelangen wir auf hohes Gelände und halten uns dort? Zunächst einmal müssen wir uns im Geiste wünschen, den Lehren, Geboten und Bündnissen des Evangeliums stets treu zu sein und uns darum bemühen. Wir müssen nach den Segnungen trachten, die sich aus derartigem Gehorsam ergeben. Dazu müssen wir eine Atmosphäre schaffen, die es dem Geist ermöglicht, immer bei uns zu verweilen. Wenn wir uns einmal auf hohem Gelände befinden, verbleiben wir dort, indem wir den Geboten gehorsam sind, das Evangelium studieren und beten, die Grundsätze, die der Selbstständigkeit und einer vorausschauenden Lebensweise zugrunde liegen, anwenden, uns auf die Tempelbündnisse vorbereiten und sie halten und starke Ehen und Familien schaffen. Um höheres Gelände zu erreichen, müssen wir zuerst den Wunsch haben, im Reich Gottes zu sein und über den Dingen der Welt zu stehen. Der Glaube ist das grundlegende Element dieses Wunsches. In den Heiligen Schriften wird erklärt, dass der Glaube nicht eine vollkommene Kenntnis ist, aber selbst wenn wir nicht mehr können, als dass wir den Wunsch haben zu glauben, können wir Glauben entwickeln, indem wir mit dem Wort einen Versuch machen. Oder anders ausgedrückt, wenn wir die Gebote halten, wächst unser Glaube. Glaube an den Herrn Jesus Christus ist der erste Grundsatz und der Eckpfeiler ewiger Errettung. Wenn wir Glauben an unseren Erretter ausüben und seine Lehren anwenden, werden wir gestärkt und wir werden die Welt nicht fürchten und ihren Verlockungen keine Beachtung schenken. And we will not fear the world or heed its enticements. The Lord's admonition to trust him is clear. Die Ermahnung des Herrn, unser Vertrauen in ihn zu setzen, ist eindeutig. Blickt in jedem Gedanken auf mich. Zweifelt nicht. Fürchtet euch nicht. Wir können so sein wie Joseph Smith, dessen Dienst für den Herrn mit dem einfachen Glauben eines Jungen an eine Schriftstelle begann. Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Auf Josephs aufrichtiges Gebet erfolgte die erste Vision, und von der Zeit an befolgte er die Anweisungen des Herrn. So wie Joseph reifer wurde, werden auch wir glaubenstreu im Evangeliumsdienst wachsen. Wir werden dem Heiland ähnlicher, wenn wir für andere da sind, bereitwillig geben und Zeugnis ablegen und uns dabei darauf verlassen, dass der Heilige Geist uns in allem, was wir tun, führt und leitet. Am wichtigsten ist, dass der Geist bei uns ist. Unseren Glauben auszuüben und uns dabei auf den Geist verlassen, hilft uns, das hohe Gelände zu erreichen. Bei der Taufe empfangen wir die Gabe des Heiligen Geistes durch das Händeauflegen von jemandem, der dazu bevollmächtigt ist, so wie der Erretter seinen ersten Aposteln versprochen hat, er werde einen Beistand bei ihnen lassen. Es erfüllt mich mit Bewunderung, dass zwar alle Apostel, außer Judas, für ihren Glauben letztendlich ihr Leben lassen mussten, aber dem Erretter bis ans Ende treu blieben. Der Heilige Geist gibt uns immer Führung, Mut und Kraft, um auf hohem Gelände bleiben zu können. Durch den Einfluss des Heiligen Geistes können wir als Antwort auf unsere Gebete Offenbarung empfangen, unser ganzes Leben lang ein starkes Zeugnis vom Erretter bewahren, bis ans Ende ausharren und ewiges Leben erlangen. Keiner von uns ist immun gegen die Versuchung des Widersachers. Gerade deswegen sind wir ja auf der Erde, um geprüft zu werden. Wir alle benötigen das Bollwerk, das uns der Heilige Geist bieten kann. Wie wichtig ist es doch, dass wir in schwierigen Zeiten, wenn wir geprüft werden, nichts machen, was dazu führt, dass wir den Beistand, den Frieden und die Führung, die der Heilige Geist uns gibt, verlieren. Wenn wir Gemeinschaft mit dem Geist haben, schöpfen wir daraus die Kraft, dem Bösen zu widerstehen, gegebenenfalls umzukehren und auf den engen und schmalen Pfad, der zu ewiger Errettung führt, zurückzukehren. Ich denke, dass wir uns nicht weit vom hohen Gelände entfernen können, wenn der Geist immer mit uns ist. Jeden Sonntag, wenn wir vom Abendmahl nehmen, haben wir Gelegenheit, unseren Taufbund zu erneuern. Dabei versprechen wir dem Herrn, dass wir willens sind, seinen Namen auf uns zu nehmen, immer an ihn zu denken und seine Gebote zu halten. Wenn wir dazu bereit sind, gilt uns die herrliche Verheißung, dass sein Geist immer mit uns sein wird. Im Buch Mormon erklärt König Benjamin, warum unsere Bereitschaft, den Namen des Herrn auf uns zu nehmen, so bedeutsam ist. Er sagte, es ist kein anderer Name gegeben, wodurch die Errettung kommt. Darum möchte ich, dass ihr den Namen Christi auf euch nehmt, ihr alle, die ihr mit Gott den Bund eingegangen seid, dass ihr bis zum Ende eures Lebens gehorsam sein wollt. Und es wird sich begeben, wer auch immer dies tut, wird zur rechten Hand Gottes gefunden werden, denn er wird den Namen kennen, mit dem er gerufen wird, denn er wird mit dem Namen Christi gerufen werden. Wenn wir bestrebt sind, den Namen Christi auf uns zu nehmen, also Christen zu werden, setzen wir ihn und sein Werk an die erste Stelle. Wir heiligen uns und versuchen, wie er zu werden. Dazu bemühen wir uns, seinen Willen zu erkennen und anderen gewissenhaft zu dienen. Wenn wir den Eingebungen des Heiligen Geistes auf diese Weise folgen, erreichen wir in geistiger Hinsicht hohes Gelände und bringen es auch anderen nahe. Dies erfordert jedoch Gehorsam. Wenn wir den Lehren Christi gehorchen, verbleiben wir auf hohem Gelände. Der Psalmist schrieb, wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn, der reine Hände hat und ein lauteres Herz? Wir halten unsere Hände und unser Herz rein, indem wir gehorsam sind. Im vorirdischen Dasein wurden wir mit Entscheidungsfreiheit gesegnet, der Fähigkeit zu wählen. Wir bewahren uns diese Entscheidungsfreiheit, indem wir gehorsam sind. Dieser Gehorsam bewahrt uns vor der Knechtschaft des Satans. Wenn wir glaubenstreu und gehorsam sind, kann er uns nicht beherrschen oder Gewalt über uns ausüben. Ich denke, wir müssen im Kopf behalten, dass wir mit dem Geist als Begleiter auch Licht empfangen. Und der Satan, der ja der Fürst der Finsternis ist, kann Licht nicht ertragen. Wenn wir ihm also mit diesem Licht von uns weisen, muss er weichen. Doch wie wir in den Heiligen Schriften in der Begebenheit mit Lehonti und Amalekia lesen, ist der Widersacher äußerst gerissen darin, uns in Versuchung zu führen. Wenn unser Urteilsvermögen einmal vorübergehend geschwächt ist, verleitet er uns dazu, vom hohen Gelände herabzukommen. Dabei können wir sämtliche Segnungen verlieren, die der Herr für uns bereithält, sofern wir glaubenstreu sind. Ich wünschte mir sehr, Sie würden einsehen, dass Sie nicht Ihr Leben lang Fehlentscheidungen und ungehorsames Verhalten bereuen werden wollen. Mir kommen die Worte Whittiers in den Sinn. Von allen traurigen Worten, die gesagt oder geschrieben worden sind, sind die traurigsten, es hätte sein können. Das möchte ich wiederholen. Von allen traurigen Worten, die gesagt oder geschrieben worden sind, sind die traurigsten, es hätte sein können. Nichts ist trauriger, als in der Gegenwart durch Entscheidungen aus der Vergangenheit geplagt zu werden. Und denken Sie bei der Umkehr an das vierte Element des Ganzen, nämlich, dass Sie sich selbst vergeben und es loslassen müssen. Und der Herr wird nicht mehr daran denken. Haben Sie vor Augen, dass nichts, was Sie getan haben, Sie daran hindern kann, es hinter sich zu lassen. Aber wenn einmal solch ein schwacher Moment eintreten sollte, denken Sie bitte auch daran, dass es dank des Sühnopfers unseres Erlösers Jesus Christus einen Weg zurückgibt, sodass wir durch Umkehr ehrenvoll zu ihm und unserem Vater zurückkehren können. Wenn Sie bereits spüren, wie das Gift des Bösen zu wirken beginnt, gibt es ein Gegenmittel. Wir können völlige geistige Gesundheit und vollkommenes Glück zurückerlangen. Die Barmherzigkeit kann die Forderung der Gerechtigkeit erfüllen, wenn wir Umkehr üben und im Gebet und auch im Verhalten zum Himmlischen Vater zurückkehren. Umkehr, Gehorsam gegenüber den Geboten, Glaubens- und Bündnistreue versetzen uns in die Lage, ewiger Segnung einst wieder würdig zu sein. Bitte studieren Sie die Heiligen Schriften und beten Sie. Eine weitere bedeutende Methode, auf hohem Gelände zu bleiben, besteht darin, sich gläubig und gründlich mit dem Evangelium zu befassen und zu beten. Wir können viel vom Erretter lernen. Immer wenn er von Luzifer versucht wurde, flehte er den himmlischen Vater an, um Kraft an und sagte, weg mit dir, Satan. Sie müssen daran denken, dass Sie einen sterblichen Körper haben, weil Sie sich entschieden haben, auf diese Welt zu kommen und die Erfahrung des Lebens zu machen. Weder Luzifer noch seine Gefolgsleute werden je einen Körper besitzen. Und wenn Sie ihm gebieten zu weichen, dann muss er weichen. Wenn Sie dies erst einmal verstanden haben, erkennen Sie allmählich auch, wer Sie als Kind Gottes sind. Was wäre wohl geschehen, wenn Lehonti, wie Jesus, um Führung gebetet hätte? Wenn er das gemacht hätte, davon bin ich überzeugt, wäre er nicht auf Amalekias Bitte eingegangen, vom sicheren Berggipfel herabzukommen. Ich bin sicher, der Geist hätte Lehonti vor den Gefahren, die ihm und seinem Volk drohten, gewarnt. Ich bin dankbar für die Heiligen Schriften, weil ich durch sie von denen lernen kann, die so etwas erlebt haben. Darum sind sie uns nämlich gegeben worden, damit wir daran erinnert werden, wer wir sind. Dank dieser Beispiele für Glaubenstreue und Mut können wir die Fehler derer vermeiden, die dem Glauben nicht treu waren. Ich bin dankbar, dass ich im Gebet nach Führung trachten und den Eingebungen des Geistes folgen kann. Ich bin auch dankbar, dass jeder von uns die Gelegenheit hat, dadurch zu lernen, dass er andere gut beobachtet, vor allem innerhalb der Familie. Meine Mutter hatte großen Einfluss auf mich. Ich hätte nie etwas getan, was meiner Mutter irgendwie Kummer oder Schmerz bereitet hätte. Ebenso liebte ich meinen Vater. Er hielt mir keine Predigten. Auf ruhige Art setzte er ein Beispiel und führte durch sanfte Überredung und eine freundliche Erwartungshaltung. Als der Jüngste in der Familie lernte ich auch vieles von meinen älteren Geschwistern. So manches Mal dachte ich mir, das werde ich aber lieber sein lassen. Es ist wirklich interessant und hilfreich, wenn man aus den Heiligen Schriften und von seinen Mitmenschen lernen kann und nicht aus Erfahrung klug werden muss. Aber den größten Einfluss auf mich hat meine Partnerin für die Ewigkeit. Die wichtigste Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen, ist die, wen wir heiraten. Ich bin sehr dankbar für meine geliebte Frau, für das Vorbild, das sie mir seit über 50 Jahren ist. Sie leitet und umsorgt mich und unsere Familie auf einfühlsame Weise und hält uns auf dem engen und schmalen Pfad. Der Herr hat uns über den Glauben, die Gabe des Heiligen Geistes, das Evangeliumstudium und das Beten hinaus einige wichtige Grundsätze für unser geistiges und zeitliches Wohlergehen mit auf den Weg gegeben, damit wir auf hohem Gelände bleiben können. Das Vorratshaus des Herrn ist sowohl geistiger als auch zeitlicher Natur. Durch Glauben und Gehorsam gegenüber den Geboten legen wir einen Speicher an geistiger Kraft an, mit der wir den Herausforderungen des Lebens begegnen. Aber diesen Speicher müssen wir immer wieder auffüllen. Es ist wie mit dem Manna im Alten Testament. Das Volk brauchte jeden Tag neues Manna, und um Nachschub zu bekommen, musste es glaubenstreu bleiben. So verhält es sich auch mit geistiger Kraft. Gleichermaßen sollten wir uns an kluge Grundsätze für eine vorausschauende Lebensweise und Selbstständigkeit halten, um zeitliche Mittel anzusammeln, mit denen wir unseren Bedarf decken und etwas für andere tun können. Vorausschauend lebend bedeutet, dass man sich nichts aus den Dingen dieser Welt macht und sie nicht begehrt. Es bedeutet, die Ressourcen der Erde weise zu nutzen und nicht verschwenderisch zu sein, nicht einmal in Zeiten des Überflusses. Vorausschauend lebend bedeutet, keine übermäßigen Schulden zu machen, um mit dem zufrieden zu sein, was man für den eigenen Bedarf braucht. Zu einer vorausschauenden Lebensweise gehört beispielsweise, wie viele von Ihnen es tun, ein Studium oder eine Ausbildung zu absolvieren, um einen Beruf ergreifen zu können, mit dem man für sich und die Familie sorgen kann. Dann müssen wir, wenn wir für einen ganzen Tag bezahlt werden, auch die Arbeit eines ganzen Tages erbringen. Eine solche Arbeitsmoral gepaart mit Redlichkeit, Charakterstärke und Vertrauenswürdigkeit zeichnet uns als Arbeiter aus, der seines Lohnes wert ist. Ein anderes Element einer vorausschauenden Lebensweise ist die Fähigkeit, Frohgemut im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel zu leben. Wie sehr wünsche ich mir doch, dass Sie das bereits jetzt in jungen Jahren verstehen. Man darf keine übermäßigen Schulden machen und auch nicht die zeitlichen Dinge dieser Welt begehren. Heute scheint in der Gesellschaft ein gewisses Anspruchsdenken vorzuherrschen. Der Gedanke, dass wir alles, wofür unsere Eltern jahrelang gearbeitet haben, jetzt sofort bekommen müssen. So manches jung verheiratete Ehepaar scheint all das schon vom ersten Tag an haben zu wollen. Schulden können uns zum Sklaven machen. Wenn wir uns übermäßige Schulden aufbürden, verschenken wir unsere wertvolle, unbezahlbare Entscheidungsfreiheit und begeben uns in selbst auferlegte Knechtschaft. Wir verbringen unsere ganze Zeit damit, wenden all unsere Kraft und sämtliche Mittel auf, die Schulden zurückzuzahlen. Das in dieser Situation ständig zunehmende Gefühl der Hoffnungslosigkeit mündet in eine Anspannung, die einen mental niederdrückt. Darunter leiden das Selbstwertgefühl, die Beziehung zum Ehepartner und schließlich auch die Gefühle, die man für den Herrn hegt. Uns muss klar sein, dass wir nicht ohne einen Plan für unsere Ausgaben und Ersparnisse, ein Budget, wie die Welt es nennt, auskommen. Wir müssen einen Haushaltsplan aufstellen und zwischen Wünschen und Bedürfnissen unterscheiden. Ich habe schon oft gedacht, dass eine Beziehung nicht nur der drei geschätzten Worte "Ich liebe dich" bedarf, sondern auch der behutsam ausgesprochenen fürsorglichen Worte "Das können wir uns nicht leisten". Wenn Eheleute finanzielle Entscheidungen treffen, müssen sie miteinander darüber sprechen. Wenn ein Mann oder eine Frau einen großen Einkauf tätigt, ohne dies mit dem Ehepartner zu besprechen und es im Gebet dem Herrn vorzulegen, kommt es in der Ehe zu finanziellen Spannungen. Finanzielle Spannungen sind der häufigste Scheidungsgrund, abgesehen von unsittlichem Verhalten natürlich. Wenn Ehepartner sich in zeitlichen und finanziellen Fragen uneins sind, so kann ich Ihnen versichern, dass Sie auch in geistigen Fragen nicht eins sein werden. Selbstständigkeit heißt, dass wir für unser geistiges und zeitliches Wohl Verantwortung übernehmen und auch für diejenigen, die der himmlische Vater unserer Obhut anvertraut hat. Wenn wir selbstständig sind, eifern wir dem Heiland nach, indem wir anderen dienen und ihnen Gutes tun. Wir klimmen höheres Gelände, um anderen die Hand auszustrecken und sie zu erheben. Wenn Sie Erfolg im Leben haben, dann nur deshalb, damit Sie anderen helfen können und nicht, um sich selbst zu verwirklichen. Unser Vermögen, etwas für andere zu tun, vergrößert und verringert sich, je nachdem, wie selbstständig wir sind. Diese Wohlfahrtsgrundsätze sind praktische Richtlinien, die uns einen besonnenen Lebensstil nahelegen, der uns einen glücklichen Alltag beschert und uns darauf vorbereitet, den Herausforderungen und Notfällen, die die Prüfungen des Lebens mit sich bringen, begegnen und sie durchstehen zu können. Wenn wir diese Grundsätze der Wohlfahrt in unserem eigenen Leben erfolgreich anwenden, sind wir in der Lage, auf hohem Gelände zu bleiben und anderen, die Hilfe brauchen, Anleitung zu geben und ihnen die Hand entgegenzustrecken. Wir können ihnen auch beibringen, wie sie vorausschauend leben und selbstständig sein können. Diese Grundsätze sind für den Einzelnen genauso wichtig wie für die Familie. Wenn Sie noch nicht verheiratet sind, fangen Sie jetzt damit an, diese Grundsätze zu praktizieren, damit Sie, wenn es einmal soweit ist, bereits gute Gewohnheiten haben. Diese Selbstdisziplin wird Ihrer Familie in der Zukunft von großem Nutzen sein. Das Zahl des Zehnten und des Fastopfers trägt sehr dazu bei, sich eine vorausschauende Lebensweise zu eigen zu machen. Wenn wir den Zehnten und die Opfergaben zahlen, entwickeln wir persönlich Rechtschaffenheit. Unser Glaube wird gestärkt und trägt uns auf unserem Lebensweg durch Prüfungen, Drangsal und Leid. Es hilft uns, das selbstsüchtige zeitliche Verlangen nach den Dingen dieser Welt zu unterdrücken. wendet unsere Gedanken und Taten ewigen Zielen zu und weckt in uns die Bereitschaft, denen beizustehen, die Hilfe brauchen. Wenn wir den Zehnten und die Opfergaben zahlen, werden wir gesegnet und erfahren eine mächtige Wandlung im Herzen, weg von der weltlichen Mentalität des Nehmens und Bekommens hin zu einer christlichen Einstellung des Liebens, Teilens und Gebens. Wenn wir vorbereitet sind, weil wir uns an die Wohlfahrtsgrundsätze halten, werden wir uns nicht nur nicht fürchten, sondern auch imstande sein, unsere Schwierigkeiten zu überwinden und anderen in ihrer Not beizustehen. Das ist der große Segen, der sich daraus ergibt, dass man vorausschauend lebt und selbstständig wird. Ich hoffe, dass Sie dies alle lernen und in Ihrem Leben anwenden. Ich möchte kurz etwas über den Tempel sagen. Eine vorausschauende Lebensweise beschert uns auch die Zeit und den inneren Frieden, die wir brauchen, um uns auf andere wichtige Aspekte konzentrieren zu können, die uns helfen, auf hohem Gelände zu bleiben. Der Tempel ist das höchste Gelände, das wir im Erdenleben erreichen können. Der Tempel ist heute unser Berggipfel. Er ist das vom Herrn erwählte Haus für heilige Belehrung, ewige Bündnisse und Verordnungen, sowie Zwiesprache mit dem Herrn. Hier gehen wir Bündnisse mit dem Herrn ein. Und wenn wir diese Bündnisse schließen, ist es so, als wären wir in seiner Gegenwart. Der Tempel ist ein von der Welt abgeschiedener Ort, dem Herrn geweiht und gewidmet. Er ist ein Ort, wo wir von der Grundlegung der Welt erfahren, welchen Sinn das Erdenleben hat, auf welchen Bedingungen ewige Segnungen beruhen. Im Tempel gilt, was auf Erden aufgezeichnet wird, wird auch im Himmel aufgezeichnet. Und was auf der Erde gesiegelt wird, wird auch im Himmel für Zeit und alle Ewigkeit gesiegelt. Die ewigen Bündnisse, die wir im Tempel mit dem Herrn schließen, können niemals gebrochen werden, außer durch unseren eigenen Ungehorsam. Wenn wir diesen ewigen Bündnissen und Verordnungen treu sind, werden wir durch sie darauf vorbereitet, in Ewigkeit bei Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus zu leben. Der Tempel ist auch ein Ort, wo wir im Gebet vor den Herrn kommen und unsere Wünsche und Ängste vortragen können. Er ist ein heiliger Ort, wo wir in uns gehen und die Kraft, unsere Probleme zu bewältigen, sowie Führung für unser Leben erflehen können. Wenn wir beunruhigt sind oder vor wichtigen Entscheidungen stehen, die uns schwer auf der Seele lasten, dann können wir unsere Sorgen in den Tempel tragen und geistige Führung empfangen. Ich hoffe, Sie machen Gebrauch davon. Die Tempelbündnisse und der Gottesdienst im Tempel sind entscheidend dafür, dass wir auf dem hohen Gelände bleiben. Wenn wir die heiligen Tempelbündnisse noch nicht empfangen haben, müssen wir unser Augenmerk darauf richten, in den Tempel zu gehen, um die verheißenen Segnungen des Herrn zu empfangen. Nachdem wir im Tempel waren, kehren wir gläubig und häufig dorthin zurück, um Gott zu verehren und heilige Handlungen zugunsten anderer zu vollziehen. Viele von ihnen bereiten sich darauf vor, sich als Partner oder Partnerin für die Ewigkeit an einen kostbaren Sohn oder eine kostbare Tochter unseres himmlischen Vaters siegeln zu lassen. Einige von ihnen haben diese Segnung bereits erlangt und bereiten sich darauf vor, ihre Pflichten als Eltern zu erfüllen. Ob sich diese Segnung nun in diesem Leben einstellen oder im nächsten, sie werden all denen gewährt, die treu sind. Wenn Sie das Kind von Eltern sind, die im Tempel gesiegelt wurden, danken Sie ihnen und dem himmlischen Vater für diesen großen Segen. Falls nicht, danken Sie Ihren Eltern und allen, die Ihnen geholfen haben, heute auf dem hohen Gelände des Evangeliums zu stehen. Fassen Sie den unerschütterlichen Entschluss, sich einmal im Tempel siegeln zu lassen, damit ihre Kinder im Bund geboren werden und so aufwachsen können. Von den Segnungen der Tempelehe, die sie in diesem Leben und im nächsten genießen, werden sie und alle ihre Nachkommen in alle Ewigkeit sehr profitieren. Es geht darum, die Ehe und die Familie zu stärken. Wenn wir uns bemühen, unsere Tempelbündnisse zu halten und starke Ehen und Familien zu schaffen, rüsten wir uns mit einem Schild des Glaubens, der uns vor den feurigen Pfeilen des Widersachers schützt. Wir wissen, dass wir die heiligen Handlungen und Bündnisse des Tempels brauchen, um in den höchsten Grad des zelestialen Reiches eingehen zu können. Ich habe mich schon oft gefragt, warum jemand, der die heiligen Tempelbündnisse auf sich genommen und das hohe Gelände erreicht hat, diese Bündnisse je brechen und vom hohen Gelände herabkommen würde. Diese Untreue bricht wiederum dem Ehepartner und den Kindern, die ja den Wunsch haben, eine ewige Familie zu sein, das Herz. Über die Jahre habe ich viele Ehepaare beobachtet, die ihre Ehe stark und lebendig hielten, weil sie ihren Tempelbündnissen treu blieben. Ich möchte Ihnen abschließend erzählen, was ich diese erfolgreichen Ehepaare habe tun sehen. Diese augenscheinlich kleinen Dinge haben nicht nur sie selbst gefestigt und gestärkt, sondern auch ihre Familie. Erstens, Eheleute, die eine starke Ehe und Familie schaffen, wissen, wer sie sind. Sie wissen, dass sie ein Sohn, eine Tochter Gottes sind. Sie setzen sich ewige Ziele, um wieder beim himmlischen Vater und seinem Sohn Jesus Christus leben zu können. Sie bemühen sich, die Wege des natürlichen Menschen hinter sich zu lassen. Zweitens, sie kennen die Lehren des Evangeliums und wissen, wie wichtig die heiligen Handlungen und Bündnisse des Tempels sind. Sie wissen, dass sie die eingegangenen Bündnisse halten müssen, um ewige Ziele zu erreichen. Drittens, sie entscheiden sich lieber dafür, die ewigen Segnungen des Reiches Gottes zu empfangen, als dem zeitlichen und vergänglichen Besitz der Welt nachzujagen. Sie streben hohes Gelände an und bleiben dort. Viertens, diesen Eheleuten ist auch klar, dass sie mit der Siegelung für Zeit und Ewigkeit einen Partner für die Ewigkeit gewählt haben. Es ist nicht notwendig, sich weiter umzuschauen. Die Zeit der Partnersuche ist vorbei. Fünftens, diese Eheleute denken zuerst an den Partner, ehe sie an sich selbst denken. Sie distanzieren sich nicht voneinander, sondern kommen einander näher, weil sie einander dienen, lieben, umsorgen und gemeinsam mit dem Herrn im Gebet sprechen. Sie sprechen oft miteinander und verhindern so, dass aus Kleinigkeiten größere Probleme erwachsen. Sie sprechen frühzeitig über die kleinen Kränkungen und haben keine Angst, damit beim anderen anzuecken. Auf diese Weise vermeiden sie Wutausbrüche und Verbitterung. Es ist viel besser, ein bisschen Dampf abzulassen, als abzuwarten, bis der Deckel des Kochtopfs in die Luft fliegt. Diese Eheleute wollen einander Gutes tun und vermeiden Selbstsucht, die jegliches geistiges Einfühlungsvermögen erstickt. Sie nörgeln nicht aneinander herum, machen sich nicht übereinander lustig und sprechen vor anderen nicht schlecht voneinander. Sie wissen, dass derartige Reden und Verhaltensweisen dem ewigen Potenzial ihrer Beziehung abträglich sind. Sie sind bereit, ihr Herz zu wandeln, umzukehren, sich zu entschuldigen, wenn sie den Menschen verletzt haben, den sie lieben. Sie arbeiten jetzt daran, ihre Beziehung zu verbessern, da sie wissen, dass sie nicht plötzlich netter werden, wenn sie sterben. Für sie ist es Einstellungssache, stets aufeinander Rücksicht zu nehmen, und sie lieben einander immer. Auf diese Weise erheben sie sich gegenseitig auf hohes Gelände und bestärken einander, dort zu bleiben. Sie sind fest entschlossen, stets gemeinsam auf hohes Gelände zu gelangen und dort zu bleiben. Meine Brüder und Schwestern, zum Abschluss hoffe ich, dass Sie verstehen, wie wichtig es ist, in unserem Leben in geistiger Hinsicht hohes Gelände anzustreben, dort zu bleiben und auch andere dorthin zu führen. Ich hoffe und bete, dass Sie wirklich erkennen, wer Sie sind, und Ihr Leben so gestalten, dass der Geist immer mit Ihnen ist. Dadurch erreichen Sie in geistiger Hinsicht das hohe Gelände, das Sie und Ihre Nachkommen für sämtliche ewigen Segnungen bereit macht, die Ihnen rechtmäßig zustehen. Mögen Sie die heranwachsende Generation die erlesensten Segnungen des Herrn empfangen. Sie sind das königliche Heer, das Sie, Ihre Familie, Ihre Freunde und die Menschen, denen Sie dienen, auf hohes Gelände führt. Ich bezeuge, dass diejenigen, die es sich zum Lebensziel machen, hohes Gelände anzustreben und sich dort zu halten, so gesegnet werden, dass sie eines Tages auf dem höchsten Gelände stehen, in der Gegenwart Gott Vaters und seines Sohnes, Jesus Christus. Ich bete darum, dass wir alle so leben mögen, dass wir dank unseres Gehorsams im Halten heiliger Bündnisse solcher zelestialen Segnungen würdig sind. Im Namen Jesu Christi. Amen.